Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass wir zusammen den Ernte-Dank-Gottesdienst feiern. Und ich starte mal wieder mit einer Frage. Diesmal ist es keine Quizfrage. Und ihr müsst euch jetzt auch nicht melden. Ihr könnt einfach mal für euch überlegen, wie ihr auf diese Frage antworten würdet. Muss ich das hier erst noch anschalten, oder? Frauen und Technik. Wer will ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Ich habe letzte Woche hier in der Gemeinde eine, ich muss zugeben, nicht repräsentative Umfrage gestartet. Und das Ergebnis seht ihr hier.
Ich
auf jeden Fall.
Ich auch.
Ich.
Ich auch.
Ja, das Video ging jetzt schon durch die halbe Welt. Die letzten beiden befinden sich ja gerade in Kamerun, haben aber auch auf diese Frage einfach mal ich geantwortet. Ehrlich gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. Wer möchte denn nicht ein glückliches Leben führen? Natürlich. Diese Frage stellt David im Psalm 34 und er gibt auch eigentlich gleich die Antwort dazu. Wenn wir sagen, ein glückliches, erfülltes Leben, dann bedeutet es für mich ein Leben im Segen, ein Leben unter Gottes Segen. Und dort heißt es, wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben, das ist je nach Übersetzung auch mal anders, dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von allem Bösen, tut Gutes, setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Woanders heißt es auch, suchet den Frieden und jaget ihm nach. Warum müssen wir ihm nachjagen, weil er immer so schnell verschwindet? Jetzt könnte man ja sagen, dieses, wenn ihr gute Tage sehen wollt, wenn ihr ein glückliches Leben führen wollt, dann verhaltet sich so und so, das ist ja alles alttestamentlich. Damit haben wir ja nichts mehr zu tun, das ist ja Gesetzlichkeit. Nein, genau diese Verse werden original so im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel wieder zitiert. Und davor gibt es dann den Vers 9 und da heißt es, denn ihr wisst ja, dass Gott euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Also, wir sind dazu berufen, Gottes Segen zu empfangen, aber wir können auch etwas dazu beitragen, nämlich wenn wir uns daran halten. Und das hat etwas mit Saat und Ernte zu tun. Im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7, heißt es, täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten, im Guten wie im Schlechten. Und wenn wir dieses Prinzip von Saat und Ernte verstanden haben, wirklich verstanden haben und in unserem Leben anwenden, dann werden wir viele, viele gute Früchte sehen können. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Mann kommt in einem Laden. Hinter der Theke steht ein Engel. Der Mann fragt, oh, was kann man denn hier alles kaufen? Der Engel sagt, alles, was Sie wollen. Der Mann fängt an aufzuzählen. Super, dann hätte ich gerne das Ende von Krieg und Gewalt und Terror in dieser Welt. Arbeit für die Arbeitslosen. Bessere Bedingungen für Bedürftige und Benachteiligte. Frieden und Verständnis in Familien und Gemeinden. Freundlichere Mitmenschen. Und halt, entschuldigen Sie, sagt der Engel, da haben Sie etwas falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine reifen Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Michael hatte das in seiner letzten Predigt vor 2 Wochen, als er über die Speisung der 5000 gesprochen hat, auch erwähnt. Da hatten wir eine Folie hier, die hieß es, Gott gibt uns nicht das Endprodukt, er gibt uns nur den Samen. Und dieses Prinzip von Saat und Ernte, das ist gültig. Im 1. Buch Mose wird es schon erwähnt, als Gott zum ersten Mal den Regenbogen in die Welt setzt, nach der großen Flut, spricht Gott und verspricht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und ich würde sagen, die Erde steht noch oder sie dreht sich noch. Dieses Prinzip ist gültig, unabhängig davon, ob mir das gefällt oder nicht. Wenn ich das hier runterfallen lasse, fällt es runter. Warum? Weil es ein Gesetz der Schwerkraft gibt. Ich meine, zum Glück fällt es nicht nach oben. Wie sollte ich da drankommen? Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Prinzip der Schwerkraft euch jetzt physikalisch erklären könnte oder ob es mir passt. Es ändert nichts daran. Solche Gesetze gelten. Und dieses Gesetz von Saat und Ernte ist ein göttliches Gesetz. Das gilt im Natürlichen. Was wir säen, werden wir ernten. Das gilt aber auch im übertragenen und im geistlichen Sinne. In Hosea heißt es sogar, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Oder hier im Korintherbrief heißt es dann, wer im Segen sät, wird auch Segen ernten. Ich lese es mal im Zusammenhang vor. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Oder in anderer Übersetzung eben, wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Ja, es ist, glaube ich, so, dass dieses großzügige Geben uns zum Teil nicht leicht fällt. Also ich gehöre zu den Menschen, denen das nicht so in die Wiege gegeben ist. Und ich glaube aber inzwischen, dass es gut ist, wenn wir Gott etwas geben und letztlich, dass wir dadurch selber reich beschenkt werden. Ich bin hier tatsächlich heute nicht angestellt worden von der Gemeindeleitung oder von dem Finanzverwalter, dass ich mal Werbung mache für einen Dauerauftrag, Einzugsermächtigung und so weiter, obwohl das ja immer eine gute Idee ist. Aber das ist, war jetzt nicht abgesprochen. Ich habe mich nur rückversichert, ob ich das denn mal sagen darf. Und da hatte ich grünes Licht vom Reinhold und Frank. Ja, es geht nicht darum, dass Gott sein Reich nicht bauen könnte, wenn wir nicht unseren Zehnten geben. Gott ist allmächtig und Gott kriegt es irgendwie auch hin, auch wenn wir selber geizig sind. Aber es tut uns ja letztlich selber gut, wenn wir merken, wir können dazu beitragen, dass wir Gottes Reich mitbauen. Genau, und heute am Ende werdet ihr aus dem Kollektenkörbchen euch tatsächlich mal eine Karte rausnehmen dürfen. Man muss nicht unbedingt was reintun, man kann da auch eine Karte rausnehmen und da kann man einfach seinen Namen angeben, seine IBAN und sagen, ich spende einmal oder monatlich so und so viel. Dann ist das mal erledigt. Viele von euch wollten das vielleicht schon länger mal tun und heute kann man das machen. Erntedanksonntag bedeutet aber auch, mal den Leuten zu danken, die hier seit Jahren wirklich treu ihren Zehnten hingeben, die wirklich immer spenden und wenn sie eine Gehaltserhöhung bekommen oder ein Erbe ausgezahlt bekommen, dass sich das auch hier bemerkbar macht. Und das ist toll. Diesen Leuten sei auch von hier mal herzlich gedankt. Ich habe schon gesagt, so ganz leicht fällt es mir mit dem Geben nicht. Und zu dem Thema Schwierigkeiten mit dem Zehnten habe ich euch noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Ein Mann kommt zu seinem Pastor und sagt, Herr Pastor, ich habe so Schwierigkeiten, den Zehnten zu geben. Der Pastor ist ganz verständnisvoll und sagt, worin genau liegen denn die Schwierigkeiten? Naja, antwortet er, als ich 50 Euro verdiente, gab ich 5. Das war leicht. Als ich 500 Euro verdiente, gab ich 50 Euro. Das war okay. Aber jetzt verdiene ich 5.000 Euro. Und 500 Euro zu geben, das fällt mir wirklich total schwer. Okay, sagt der Pastor verständnisvoll, dann lass uns einfach mal beten. Und er betet inbrünstig, O Herr, hilf doch, dass es Otto wieder leicht fällt, den Zehnten zu geben und reduziere sein Gehalt auf 50 Euro. Ich bin mir sicher, die Ältesten sind auch bereit, mit uns zu beten, wenn wir die gleichen Schwierigkeiten haben. Warum der Zehnte? In Maleachi, das ist allerdings Altes Testament, im Neuen Testament heißt es eigentlich, dass wir alles geben sollen. Ich werde trotzdem nochmal diesen Vers erwähnen. Bringt doch den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. spricht der Herr, damit in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, also stellt mich auf die Probe, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Regen hatten wir diese Woche auch in Fülle zum Teil. Ich bin auf dem Fahrrad mal recht nass geworden. Nein, Segen, die Fülle. Und das ist doch das, worum es geht, das, worüber wir gesprochen haben. Wir wünschen uns das doch, ein Leben in Segen, ein Leben wirklich in Fülle, im gottesreichen Segen. Und wie ich schon sagte, Gott möchte uns segnen, aber wir können auch etwas dazu beitragen. So, jetzt aber fast genug übers Geld geredet. Wir haben vorhin gesungen und das möchte ich noch erwähnen. Das war natürlich alles abgesprochen, wie ihr merkt. Ich will dir geben, was dir gehört. Ich will dein Anbeter sein. Und es ist so schön und so leicht, das zu singen. Das macht hier Spaß und es ist ein tolles Lied und so weiter. Ich mag das auch. Aber die Frage ist ja, was gehört Gott? Gehört ihm nur unsere Anbetung, wenn wir hier sonntags morgens mit allen zusammenstehen? Oder gehört ihm nicht auch eben unser Geld und unser Herz und unser ganzes Leben? Das Thema Saat und Ernte. Dazu gibt es ein paar wichtige Prinzipien, die auf den ersten Blick sowas von logisch erscheinen, dass es fast unsinnig ist, das überhaupt zu erwähnen. Man erntet das, was man sät. Entschuldigung. Kein Bauer steht auf dem Feld und ärgert sich, dass kein Mais gewachsen ist, obwohl er Weizen ausgesät hat. Wenn ich Kartoffeln in die Erde stecke, kann ich mich nicht beschweren, dass keine Erdbeeren wachsen. Oder? Ich habe ja einen sehr kreativen Jungen, der ist inzwischen 15 Jahre alt, aber als der so Kindergartenkind war, 5 oder 6, vielleicht war es auch schon in der ersten Klasse, also der ist so kreativ und der hat den Kopf immer voller, wie soll ich sagen, voller Ideen einfach, ganz neutral ausgedrückt. Und den Satz, den ich am häufigsten, glaube ich, gehört habe in 15 Jahren, war: Mama, ich habe da mal eine Idee. Oder, und dann kam irgendein Konjunktiv: Mama, wenn man dies so und so machen würde, könnte dann nicht das und das passieren. Und da der kleine Junge sehr gerne Gummibärchen aß, war dann natürlich die Frage, was passiert, wenn man ein Gummibärchen in die Erde steckt. Könnte dann nicht eventuell ein Gummibärchenbaum wachsen? Und so wurde eine Tüte geöffnet und das Gummibärchen nicht in den Mund gesteckt. Es musste natürlich grün sein, wie ihr wisst. Ihr kennt ja meinen Sohn. Und dann haben wir tatsächlich gemeinsam ein Gummibärchen gesät, eingepflanzt. Und das mag jetzt natürlich naiv klingen, aber ich sage euch eins, auch ein 5-jähriges Kind kommt nicht auf die Idee, ein Gummibärchen einzupflanzen und zu erwarten, dass Kinderschokolade wächst. Ja? Man erntet nur das, was man sät. Aber bei uns ist es manchmal so, wir wundern uns, dass wir keine Freunde haben, kommen aber nie auf die Idee, mal Leute einzuladen und gastfreundschaftlich zu bewirten. Wir wundern uns vielleicht, dass die Leute immer so nachtragend sind, wissen aber ganz genau noch, dass der Nachbar damals vor 8,5 Jahren, wer weiß was, gemacht hat. Wir, was gibt es noch? Ja, genau, wir sind ungeduldig mit unseren Kindern, schimpfen nur, oder wir wundern uns, dass die Kinder ständig zanken, und wir Eltern streiten aber jeden Tag lautstark. Man erntet halt das, was man sät. Und es ist dann keine Strafe Gottes, es ist einfach die logische Konsequenz. Wenn ich mir nicht die Zähne putze, kriege ich irgendwann Karies. Wenn wir weiterhin wie verrückt Auto fahren und fliegen, anstatt Fahrrad und mit Bus und Bahn, dann werden wir weiterhin CO2 in die Luft stoßen und die Klimakatastrophe nimmt unweigerlich ihren Lauf, ohne dass das Strafe von Gott ist. Was wir säen, werden wir ernten. Wenn wir unserem Kind ständig sagen, dass es dumm und faul ist, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn es nachher so sich als Taugenichts fühlt und sich als solcher benimmt. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir auf unsere Worte achten. Im Talmud heißt es: Achte auf deine Gedanken, sie bestimmen deine Worte. Achte auf deine Worte, sie bestimmen dein Handeln. Achte auf dein Handeln, sie bestimmen deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie bestimmen deinen Charakter. Und das ist auch genau das, was wir im Psalm 34 gelesen haben. Wenn du ein gutes Leben führen möchtest, wenn du glücklich sein möchtest, dann, hieß es, hüte deine Zunge, dann lüg nicht und lass kein gemeines oder unfreundliches Wort aus deinem Mund kommen. Unsere Worte haben einen immensen Einfluss auf uns selbst und natürlich auch auf die Leute, mit denen wir zusammen sind. Das haben wir eben auch gesungen. Lass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe, dein Herz berühren. Wenn das unser Gebet wäre, und dann heißt es nachher in dem Lied, ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. Und genau das ist es. Wenn wir dafür beten, dass wir wirklich in unseren Worten und Gedanken, dass wir damit Gott wohlgefällig leben, dass es gute Worte sind, freundliche Worte, Worte voller Ermutigung, dann sind wir eben wirklich ein Segen in den Augen Jesus. Das ist ja das, was wir sein möchten. Und dann werden wir zu einem Segen für andere und unser Leben ist gesegnet. Gute Saat säen heißt investieren. Wir haben darüber vorher ein bisschen gesprochen, Stefan und ich, was das eigentlich bedeutet. Und es gäbe ehrlich gesagt so viele Punkte, ich kann heute nur zwei rausgreifen. Gute Saat säen, investieren zum Beispiel in Beziehungen. Das kann die Beziehung zu Freunden sein, zum Ehepartner. Ich will kurz was sagen zu den Beziehungen zu unseren Kindern. Viele von uns haben Kinder und es ist so wichtig, dass wir gute und schöne und fröhliche Zeiten mit den Kindern verbringen. Sinnfreie Zeit, einfach mal spielen, lachen, fröhlich sein. Wir verbringen Zeit miteinander, aber dann müssen wir ein Referat vorbereiten, hören Vokabeln ab, machen gemeinsam vielleicht die Gartenarbeit oder räumen die Spülmaschine aus. Aber es geht auch darum, einfach mal schöne Zeit mit den Kindern zu verbringen. Damit säen wir einen Schatz in ihre Herzen, das kann ihnen hinterher keiner mehr nehmen. Das ist wirklich etwas, was ganz wichtig ist für sie, weil sie sich dadurch wertgeschätzt fühlen, weil sie sich geliebt fühlen. Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen, lernt Offenheit. Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. Entschuldigung. Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt zu lieben und zu umarmen und die Liebe dieser Welt zu empfangen und weiterzugeben. Am Anfang hier ist ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. Und wisst ihr, wie wichtig das heutzutage ist, dass Kinder mit einem gesunden Selbstvertrauen aufwachsen. Selbstvertrauen schützt Kinder, schützt es. Sie werden nicht so schnell Opfer von Mobbing, sie werden auch nicht so schnell Opfer von emotionalen, körperlichen, sexuellen Missbrauch. Ein Kind, das gelernt hat, Nein zu sagen, das auch Nein sagen durfte mal in der Familie, das immer ermutigt wurde und unterstützt wurde, wird vor vielem Bösen im Leben geschätzt. Und das ist eine Saat, die wir so einfach säen können, indem wir einfach Kinder ermutigen. Wer keine eigenen Kinder hat, der nimmt sich das Nachbarskind vor oder das Enkelkind oder das geht nicht, also wenn die Kinder schon groß sind, dann nimmt man sich halt das Enkelkind vor oder ein Patenkind oder wie auch immer. Wenn Kinder hier in der Gemeinde rumlaufen, es ist für uns als Erwachsene so einfach, mal ein freundliches Wort zu sagen und die Kinder einfach dadurch immer wieder zu ermutigen. Der nächste Punkt, wie können wir noch investieren? Gute Saat säen heißt investieren, zum Beispiel Zeit. Zeit in die Gemeinde investieren. Und da ist es ganz egal, ob als Koch, als Handwerker, als Finanzverwalter, als Organisator, als Eventmanager, als Dekorationsköniginnen, Daniela und Daniela. Alles ist wichtig, als Sänger, als Musiker. Also viele Sachen, die sieht man ja hier vorne, wer toll Klavier spielen kann oder singen kann, die Leute, denen sieht man es an. Es gibt aber viele kleine Aufgaben in der Gemeinde und es lohnt sich, die Zeit auch zu investieren. Warum? Gott sagt schon zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, wir sind alle von Gott begabt und berufen, zum Segen zu werden und dann sollen wir das auch tun. Die Helga, die hier immer so treu den Tisch deckt. Ja, da würden jetzt manche vielleicht sagen, ich kann ja nichts. Aber einen Tisch decken oder Servietten liebevoll falten oder wie auch immer, Kerzen anzünden, es gemütlich machen, das können viele. Und das ist toll, wenn man sich hier einbringt. Und da möchte ich auch nochmal allen danken, die sich für diesen Gottesdienst eingesetzt haben. Oder die sich sonst auch immer in der Gemeinde einbringen. Und wenn es Putzen ist oder den Begrüßungsdienst und wenn es Sachen sind, die keiner sieht, Gott sieht es. Und es wird ein Segen und du wirst zum Segen dadurch. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, ach, inzwischen bin ich so alt. Ich hatte ja damals eigentlich auch ein Herz für Kinder, aber da ist nichts draus geworden, Kinderdienst zu machen. Ich hatte immer Angst oder wie auch immer. Es ist egal. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 30 Jahren. Ja, vielleicht denkst du, das hätte ich damals machen sollen. Aber die zweitbeste Zeit, der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Auch jetzt kann man noch irgendwas tun. Und wenn du einfach heute dir ein Handtuch greifst und nach dem gemeinsamen Mittagessen dich mit in die Küche stellst und abtrocknest. Auch das ist ein kleiner Dienst, aber es heißt Zeit investieren in die Gemeinde und für Gott. Und das kann ein Segen sein für andere und für dich selber, aber auch. So, das zweite Prinzip. Man muss erst ernten, bevor man sät. Erst säen, bevor man erntet, genau. Ja. Die freudsche Fehlleistung. Wir hätten es halt gerne oft andersrum. Auch das ist im allgemeinen Leben völlig selbstverständlich. Aber im übertragenen Sinne ist es doch so. Wir denken, wenn ich erstmal genug Geld verdienen würde, dann könnte ich auch was spenden. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich auch tatsächlich morgens mal Bibel lesen und beten. Oder wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind oder wenn ich im Beruf mal richtig Fuß gefasst habe, dann würde ich mich auch hier in der Gemeinde einbringen mit meinen Gaben. Oder wenn mein Schwiegervater, mein Onkel, mein Chef sich bei mir endlich mal entschuldigen würde, dann würde ich ihm auch vergeben können. Oder wenn meine Frau doch ein bisschen ehrlicher und offener zu mir dann könnte ich auch mich in unserer Ehe öffnen. Oder wenn mein Mann nicht mehr so furchtbar unordentlich und unpünktlich und überhaupt wäre, dann würde ich auch das Nörgeln aufhören. Nein, umgekehrt. Erst die Saat und dann die Ernte. Ich gebe treu meinen Zehnten, auch wenn es wenig ist, und stelle fest, dass Gott mich versorgt. Ich verzeihe meinem Vater, Chef, Onkel, wem auch immer. Und bei der Gelegenheit macht Gott mir vielleicht auch selber klar, wo mein Anteil war an der Beziehungsstörung. Ich übernehme einen kleinen Job. Ich lese einfach morgens meine Bibel und bete. Und am Ende des Tages stelle ich fest, dass ich vielleicht eine Viertelstunde weniger auf YouTube war oder Netflix geguckt habe, aber mir die Zeit an sich doch nicht fehlt. Oder ich gehe den ersten Schritt in der Ehe und öffne mich und stelle auf einmal fest, dass die neue Intimität ja, uns beiden gut tut, unsere Partnerschaft vertieft. Oder ich höre auf, ständig zu nörgeln und zu kritisieren und plötzlich merke ich, dass genau dies die Veränderung bei meinem Partner bewirkt, die das ständige Kritisieren eben nicht geschafft hat. Erst die Saat und dann die Ernte. Zwischen Saat und Ernte liegt eine längere Zeit. Auch das ist logisch. Kartoffeln, die ich im März aussähe, kann ich erst im September ernten. Oder wenn ich ein Apfelbäumchen pflanze, dauert es vielleicht 2-3 Jahre, bis man der erste Apfel am Baum hängt, ne? Im Geistlichen wünschen wir uns das oft anders. Da möchten wir jetzt mit jemandem über den Glauben sprechen und wünschen uns am liebsten, dass er sofort sein Leben Jesus anvertraut. Das ist oft nicht so. Ich habe dazu eine schöne Geschichte gefunden von Ingolf Elzel. Der war mal Präses des Bundes Freier Pfingstgemeinden und hat einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Aufatmen. Das heißt, der Artikel hieß Erfolglos missionieren. Und die Geschichte, die lese ich euch mal vor. Einen Moment. Spontan erinnere ich mich an ein Zugerlebtes, Hauptbahnhof Hannover, Samstagmittag in einem leeren Sechserabteil. Ein Student setzt sich zu mir. Ich grüße ihn und frage ihn, wohin es geht. Er sagt, Göttingen. Und ich wusste, ich habe jetzt gut 20 Minuten. Ich frage ihn, ob er schon mal mit einem Pastor zusammengesessen hat. Er verneint und ich sage, wenn Sie mal einem Pastor Fragen stellen möchten, dann mal los. Das Erstaunliche an dieser Begegnung war, dass wir etwa nach 10 Minuten beteten und er sein Leben Christus anvertraute. Ich wagte erst nicht zu fragen, warum er so schnell auf all dies einging. Erst nach dem Gebet hakte ich nach. Und dann kam seine Geschichte. Meine Mutter musste mal einige Monate ins Krankenhaus. Da war ich 8 Jahre alt. Da kam ich zu einer Großtante, die hat mir dreimal aus einer Kinderbibel eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Als 11-Jähriger hat mir ein Mitschüler in meiner Schulklasse ein kleines Comic-Heftchen gegeben. Da stand drauf, Gott liebt dich. Es war sonst ohne Worte. Ich habe es oft durchgeblättert, denn es lag lange auf meinem Schreibtisch. Als ich anfing zu studieren, kam ich finanziell nicht rum und ich besorgte mir einen Nebenjob in einer Firma. Und der Abteilungsleiter lud mich zu einem Gratis-Hotelessen ein, was man ja als Student immer gerne mitnimmt. Dort sprach ein Geschäftsmann über ruinierte Lebenswege, die er ging und wie er dann in Christus Halt fand. Gestern Abend hat mich mein Freund zu einem Gospelkonzert in eine alte Kirche eingeladen. Und jetzt kommen halt noch Sie! Was mich an dieser Geschichte so fasziniert, ist, wie viele Menschen haben in das Leben dieses jungen Mannes eine kleine, kleine Saat gelegt. Und wir ahnen das ja oft gar nicht, was wir vielleicht auslösen, wenn wir jemandem einfach mal eine fromme Spruchkarte mitgeben oder irgendeine Kleinigkeit. Und ich habe für euch etwas bestellt. Das wird euch nachher der Kolja an der Tür austeilen, das sind Einkaufswagen-Chips. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Da steht tatsächlich einfach drauf, Jesus liebt dich, so wie du bist. Die müssen euch jetzt nicht gefallen. Ja? Das ist, der Mann, einer sagt vielleicht, das ist ein bisschen kindlich mit dem Schäfchen, wie auch immer. Es gibt immer Leute, die haben keinen Chip und die freuen sich, wenn sie jemanden kriegen. Und ihr wisst nicht, bei wem dieser Chip vielleicht nachher monatelang auf dem Schreibtisch liegt und wer täglich liest, Jesus liebt dich. Das ist eine klitzekleine Saat. Das kostet uns wirklich nicht viel. Aber es lohnt sich, das einfach mal in die Hosentasche zu stecken und beim nächsten Einkauf einfach stecken zu lassen. Ja, manchmal ist man vielleicht frustriert, dass sich nichts tut. Und manchmal geht es einem wie dem Ingolf Elzel, dass man mit jemandem 10 Minuten spricht und direkt die Ernte einfährt. Paulus schreibt es auch, es gibt manche, die säen und es gibt Leute, die begießen und so weiter. Das ist egal. Mal sind wir der eine, mal sind wir der andere. Wichtig ist, Gott lässt den Samen wachsen. Wir haben das vorhin gesungen, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Wir haben ja extra mal ein bisschen Samen mitgebracht, ne? Wenn man sich das so vorstellt. Früher wurde das einfach mal so schön übers Feld gestreut. Wir pflügen und wir streuen, aber Gott Wachstum und Gedeihen liegt in des Himmels Hand, so heißt es in dem schönen alten Lied. Und das ist dann nicht mehr unsere Verantwortung. Wir können einfach säen und begießen und immer wieder etwas machen, was dazu führt, dass bei den Leuten ein kleiner Same vielleicht aufgeht. Ich finde, solche Geschichten sind einfach ermutigend. Es gibt noch eine andere von einem Mann, der wollte Religionswissenschaftler werden, hat Theologie studiert, ohne an Gott zu glauben. Das ging, ohne Probleme. Aber dann hat Gott sein Leben auf den Kopf gestellt, als er bei einer Evangelisationsveranstaltung mit Billy Graham war. Das war Ende der 80er, der 70er Jahre, glaube ich. Da war Billy Graham mal in Deutschland. Und auf der Stelle hat er sein Leben Jesus übergeben. Er wurde nachher Bibelschullehrer der Bibelschule Krelingen und Vorsitzender des Gemeindehilfsbundes. Joachim Kochlovius ist jetzt nicht jedem ein Begriff. Aber das Coole an dieser Geschichte ist, dass alles damit losging, dass er täglich seine Kinder in den Kindergarten brachte. Und da war eine ganz nette Erzieherin. Die war so besonders freundlich und herzlich zu seinen Kindern, aber auch zu ihm. Und die hat ihn eingeladen. Und am Montag hat er gesagt, ich habe keine Zeit, ich schreibe an meiner Doktorarbeit. Am Dienstag hatte er die gleiche Ausrede. Am Mittwoch hat sie wieder gefragt und er hat es einfach nicht geschafft, der Frau nochmal einen Korb zu geben. Natürlich hatte er zu tun. Aber warum ist er mitgegangen? Weil die Frau einfach so nett war. Die war immer einfach so nett und so freundlich. Da hat er sich gedacht, na komm, der zuliebe, opfer ich mal den Abend und danach kann ich für alle Zeiten sagen, das ist nichts für mich, Dankeschön, ich war ja mal mit. Ja, es hat keine 10 Minuten gedauert während dieser Predigt, dass Gott sein Herz berührte. Der musste gar nicht warten bis zum Aufruf am Ende der Predigt, der war direkt so berührt und ist jetzt so vielen Menschen zum Segen geworden in seinem Dienst und in dem, was er gemacht hat. Solche Geschichten finde ich ermutigend, weil es manchmal darum wirklich nur geht, freundlich zu sein, ein gutes Wort zu haben, wie wir es im Psalm 34 gelesen haben. Freundliche Worte, oft ist es nicht mehr. Manchmal ist es ein Lächeln, manchmal ist es vielleicht auch ein Stück Kuchen, was man übrig hat und was man den Nachbarn vorbeibringt. Oder eben eine kleine fromme Karte, die man weitergibt. Man erntet mehr, als man sät, ist das nächste Prinzip. Die Saat kostet uns was. Hier, es wäre natürlich schöner gewesen, das Gummibärchen in den Mund zu stecken, statt in die Erde. Saat kann uns manchmal etwas kosten. Aber die Ernte, die ist dann ein Freudenfest. Ich habe hier tatsächlich noch Gerste gefunden, stand am Wegesrand und ich habe nachgezählt, aus einem Gerstenkorn, das sind 24 Etagen mit jeweils 4 Körnern dran. 96 habe ich hier in einer Ähre gezählt. Das ist fast das 100-fache an Frucht, was Jesus auch einmal in einem Gleichnis erwähnt. Ein Maiskolben, habe ich gelesen, ein Maiskolben hat 400 neue Körner. Also das ist schon ganz erstaunlich. Gott vermehrt übernatürlich. Gott ist ein treuer und verlässlicher Gott und Gott ist ein verschwenderischer Gott. Und weil das so ist, möchte ich auch so sein. Und deshalb schenke ich heute an jemanden, der möchte, Glas Nutella. Kolja meldet sich direkt. Ich habe noch eins zu verschenken. Wer sich meldet, kriegt es. Pauline und Kezia, ihr könnt euch das auch nachher abholen. Wisst ihr was, jetzt muss ich euch was gestehen. So großzügig, wie ich jetzt hier gerade erscheine, bin ich leider nicht. Denn ich habe aus meinem Überfluss gegeben. Ich hatte ja 2 Nutella-Esser zu Hause, die jetzt für 10 Monate nicht da sind. Und ich habe immer das Nutella gekauft, wenn es im Angebot war für 1,77. Da habe ich 10 Gläser eingepackt. Das hat sich bei uns gelohnt. Wir haben auch einen großen Keller. Heiko war gestern da, wir haben Platz. Wir können locker 10 Nutella-Gläser da einpacken. Jetzt sind meine Kinder nicht mehr da. Und bevor die Sachen schlecht werden, die halten sich noch bis März. Bis dahin sind die nicht da. Habe ich gedacht, verschenke ich es lieber. Insofern ist das so relativ mit der Großzügigkeit. Aber wisst ihr, mir ist noch mal ganz neu bewusst geworden, wie das mit Rettung und Erlösung funktioniert. Gott hätte bestimmt andere Möglichkeiten schaffen können, aus seinem Überfluss, seiner Macht heraus, uns Erlösung zu schaffen. Aber er hat uns Jesus gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben. Er hat was gegeben, was ihm wirklich kostbar war. Dieses eine Leben. Wir haben da beim Abendmahl schon dran gedacht. Ulf hat extra diesen Vers aus Johannes vorgelesen. Dieses eine Leben ist für uns so zum Segen geworden. Gott hatte keine 99 Söhne, von denen er einen auf die Erde geschickt hat. Er hatte nur den einen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja, und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. Und dadurch, nur dadurch, haben wir alle, die wir wollen, die wir uns ihm öffnen, den Zugang zum Vater und das ewige Leben. Ich habe heute viel darüber geredet, dass wir selbstverantwortlich sind. Ja, Saat und Ernte. Das lasse ich auch, davon nehme ich auch kein Wort zurück. Aber wir sind nicht verantwortlich für unsere Erlösung. Das ist ausschließlich das Werk von Jesus. Er hat sein Leben gegeben und er ist uns zu einem Segen geworden. Also wenn das keine reiche Ernte ist, einer Saat, die Gott bereit war zu geben, dann weiß ich es auch nicht. Ulf hat gesagt, Milliarden von Menschen sind schon gerettet worden. und es können alle gerettet werden, alle, die es möchten. Ja, Gott ist verschwenderisch. Wir merken das so in der Natur, aber wir merken es eben auch, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und wisst ihr, ich wünsche mir das auch, ich möchte das auch, großzügig sein und verschwenderisch und dass das so über meinem Leben steht, dass ich nicht egoistisch bin und nur an mich denke. Aber dafür brauche ich die Herzensveränderung, die nur Gott schenken kann. Von Natur aus bin ich so nicht. Robert Morris schreibt in seinem Buch »Ein Leben voller Segen«: »Ich wurde egoistisch geboren, aber großzügig wiedergeboren.« Und dass ich egoistisch geboren bin, das spüre ich. Mit dem großzügig Wiedergeborenen, da bin ich noch dabei, dran zu arbeiten. Aber ich möchte das wirklich so sehr, dass es irgendwann mal, dass man das über mein Leben sagen kann, dass ich jemand bin, der gegeben hat, der bereit war zu geben, dass ich nicht nur nach meinen Bedürfnissen handle, sondern dass ich mich als jemand verstehe, der das weitergibt, was Gott mir Gutes anvertraut hat. Und ich glaube, wenn wir so leben, wenn wir wirklich andere Menschen beschenken, nicht nur materiell, aber auch eben mit Freundlichkeit, mit guten Worten und so weiter, dann werden wir selber total reich beschenkt und dann werden wir so ein Leben im Segen führen können. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Diese Karte kriegt ihr am Ende. Ein Chip kriegt ihr am Ende und wir haben jetzt einfach mal noch 2 Minuten Zeit, nochmal die vielen Bibelverse, die ich genannt habe, nochmal an uns nochmal zu sehen und selber darüber nachzudenken, wo kann ich gute Saat säen, wo kann ich was in das Leben meines Kindes, meines Partners einsäen oder denkt einfach darüber nach, lasst euch vom Gottesgeist leiten, was er euch sagen möchte.